Hallo, hier ist Robert Stein und ihr hört hier Radio Marabu.
Die Analysen des Thomas Röper schätzen, finde ich mich doch meistens am Wochenende wieder beim Nachhören von Tacheles, Röper und Stein. Oft teile ich Röpers Einschätzung. Dankbar kann man sein für den Überblick relevanter Veröffentlichungen und Übersetzungen russischer Medien, auch wenn man selbst beispielsweise TASS folgt.
Und nun das Dossier.
Was man darf. Röper derzeit in Russland unterwegs. Dann mal ein Thema aus erster Hand.
Ja, und wie ist es? Tankstellen, Schlangen werden größer? Wird die Stimmung langsam? Kippt's irgendwie?
Also es ist alles, es gibt kaum ein umstritteneres Thema gerade hier in Russland als diese ganze Tankstellengeschichte. Sieht sehr stark danach aus, als ob das teilweise künstlich wäre. Hab inzwischen durchgehört, einige Tankstellen hatten nur Benzin, haben aber einfach gesagt, die machen jetzt eine Stunde zu. Anweisung von oben. Die Kassen funktionieren eine Stunde nicht. Also solche Sachen gab es auch. Also gerade so, als wenn jemand diese Krise haben wollte, um den Russen vor Augen zu führen, dass eben Krieg ist. Keine Ahnung. Also sah so ein bisschen so aus. Inzwischen, jetzt bin ich in Moskau. Hier ist Benzin da. Problemlos. Keine Schlangen, gar nichts. Ist jetzt alles wieder normal. Auf dem Weg von Rostov, wo ich war, hier hoch, 1100 Kilometer, war es teilweise schwierig, aber ab Gebiet Moskau, also Umland, so 200-300 Kilometer von Moskau, war es plötzlich völlig entspannt. Und dann gibt es die Nachrichten hier immer von irgendwelchen Gouverneuren nach dem Motto, ja, der Benzinverbrauch ist bei uns jetzt irgendwie 20% höher als im letzten Jahr. Obwohl die, ne, so. Also die Leute hamstern. Das ist echt ein Toilettensyndrom. Ich habe das jetzt gesehen, ich kam in Moskau Umland an, dachte, ich tanke noch mal ein paar Liter nach, für alle Fälle. Und dann war da so ganz kleine Schlange vor mir, war ein Auto. Und dann, der vor mir, der hatte auf dem Rücksitz 3 20-Liter-Kanister, im Kofferraum nochmal 6 20-Liter-Kanister und die hat der alle vollgetankt.
Okay.
Hamstern wie bekloppt. Links neben mir war einer, der hatte einen Anhänger. Im Anhänger hatte der, ich konnte nicht sehen, wie viele, aber vor meinen Augen hat der 2 50-Liter-Kanister voll gemacht, in den Anhänger gestellt.
Okay.
Also die Leute haben richtig fies das Hamstern angefangen. Und darum verstehe ich jetzt auch, wenn manche Gouverneure sagen, Leute, entspannt euch doch mal. Es wird gerade mehr Benzin verbraucht als letztes Jahr. Hört doch mal auf, so zu hamstern.
Also das ist verrückt. Mit Toilettensyndrom meinst du Klopapiersyndrom wie in
Corona? Genau.
Ja, ist, okay, ja. Okay, verstehe.
Also
ja.
Genau so irgendwie. Also es ist irgendwie alles schwer zu verstehen, was hier mit dem Benzin läuft. Da gibt so viele Gerüchte und Verschwörungstheorien, das ist schon wirklich lustig. Und wenn du dann, wie gesagt, kommst, also ja, wie gesagt, unten in Rostov war es echt schwierig und aber dann, wenn du jetzt kommst du wieder hierher, hier ist gar nichts, die Leute haben es dann wie bekloppt. Mal gucken, also es ist irgendwie verrückt.
Das durchaus vorhandene kritische Potenzial innerhalb der Bevölkerung wurde, das sollte mittlerweile jedem klar sein, 2020 mit den mit C zu benennenden Umständen sediert. Eine zunehmend gespaltenere und erschöpftere Gesellschaft hat es nun schwerer, zueinander zu finden, auch in der Sache des Krieges. Und innerhalb der AfD, der sicherlich einzigen sichtbaren Oppositionspartei, brechen nun die Konflikte, die oft auch Konflikte zwischen Ost und West sind, offen auf. Und hier sieht man sehr schön, dass Röper doch eindeutig eher zum linken Lager zu rechnen ist. Während ich seinen Gesprächspartner Robert Stein, er war schon hier zu Gast, eher und eindeutig der bürgerlichen Vernunft zurechnen würde.
Deutsche Arztpraxen bekommen schon Schreiben, ob sie denn auch kriegstüchtig sind, ob sie denn so weit aufgestellt sind, dass sie Verwundete im größeren Maßstab
Arztpraxen.
Arztpraxen.
Ja. Nicht Krankenhäuser.
Nein, Arztpraxen bekommen mittlerweile sozusagen,
von wem?
Macht euch mal, ja, ist neulich rumgegangen. Ich kann jetzt das Dokument nicht vorlesen, das war eine der vielen Schlagzeilen, das habe ich ein paar Mal gelesen, dass also schon gefragt wird, so, seid ihr soweit? Ja. Und dann gibt es natürlich dann auch Priorisierungen, wenn dann letztendlich am Tag 1000 Verwundete von der Front in den rückwärtigen Raum transportiert werden. Wo werden die untergebracht?
Das ist die Zahl, die sie durchspielen.
Wo wird das dann hin verfrachtet? Gibt es das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm oder in Hamburg oder wohin? Und wenn die voll sind, wo dann hin damit und so weiter? Das wird jetzt alles schon hier groß geplant und so weiter. Weil es ist ja klar, dass der Russe irgendwann angreift. Das ist ja quasi täglich nur noch, wir warten ja nur noch drauf, bis der Russe angreift. Und das alles unbegründet, das alles ohne Provokation, das alles sozusagen aus reiner Bösartigkeit heraus, dass Russland seine Großmachtsfantasien da ausleben möchte und so. Und das ist wirklich der Tenor, des Mainstreams hier und das, was die Menschen auf der Straße glauben. Das ist.
Ja.
Und die AfD ist natürlich Nazi, weil die was anderes sagen. Weil die,
ja, die AfD seit dem letzten Parteitag, da habe ich überhaupt keinen Hin mehr drauf. Die haben in einiges ausgetauscht und Spitzenpersonal von Leuten, die neutral oder NATO-kritisch waren, in radikale Transatlantiker. Die AfD kann es abschreiben.
Ja, das sehen wir dann, ne?
Ist durch. Der letzte Parteitag, guckt euch die Personalien an, die sie Weidel da durchgedrückt hat, ist durch. AfD, ich kenne einige Leute, super Leute in der zweiten Reihe.
Aber die
in der Führung ist die AfD voll auf Linie.
Das bedeutet für dich in der Analyse, wenn die jetzt dran kämen, großer Konjunktiv, dann geht es einfach munter weiter.
Es passiert gar nichts. Erstmal selbst nochmal, wie oft haben wir es gehabt? Selbst wenn das alles ganz toll und ehrlich gemeint wäre, fast alle Gesetze sind zustimmungsfähig. Bundesrat, Mehrheit der Bundesländer, hat die AfD nicht, selbst wenn sie in den Bund rankämen. Ja, ja. Und dann ist die nächste Hürde ist, viele Kompetenzen liegen in Brüssel. Was konnte Orban tatsächlich erreichen? So. Also selbst wenn die AfD ganz toll wäre, könnte sie nichts bewegen, weil das System, der Aufbau des deutschen Staates und der EU ist so gemacht, dass es nicht geht. Aber wenn ich mir die Personalien angucke, die eine Frau Weidel durchdrückt, auf dem letzten Parteitag.
Beispiel, hast du einen Namen gerade?
Ich müsste jetzt nachgucken. Ich habe das auf Telegram gepostet alles. Innenpolitik interessiert mich so sehr nicht. Aber wie gesagt, es wurde konkret ausgetauscht. Es wurden Russenfresser in den Parteivorstand aufgenommen. Und die Gemäßigten, die Weidel ist doch die Frau, die sich vor die Kameras stellt und für die ganzen Wähler sagt, ja, wir müssen aber Nord Stream 2 wieder einschalten, das müssen wir ganz dringend machen. Und wenn dann aber AfD-Politiker wie letzten September zu einer Konferenz in Sotschi fliegen, dann haut sie auf die Finger, das geht gar nicht, ihr könnt da nicht nach Russland fliegen. So, das ist im letzten September passiert, aktenkundig in den Medien. Mhm. Wie passt das zusammen?
Wie, ja genau, das wollte ich
in den sagen. In den Worten das eine, in den Taten das andere. Ich traue der Frau nicht.
Und
ich traue der Frau Weidel nicht.
Die Argumentation, dass das von ihr taktisch war, weil der Aufschrei zu groß wäre, wenn sie da geht und aber nur aus der zweiten Reihe Leute hingehen.
Sie hätte die zweite Reihe kritisiert dafür, dass sie fährt. Sie selbst war nie im Gespräch.
Als Begründung für die Kritik war, dass man darf nicht mit Russland reden.
Ja, das ist der falsche Zeitpunkt. Da war es ja nicht mal Russland, das war eine BRICS-Konferenz. Die war nur zufällig in Russland, das war eine BRICS-Konferenz. Also, wie gesagt, ich traue dieser Frau nicht, sorry. Und die Personalentscheidung des letzten Parteitags bestätigen mich darin. Sorry. Allen, die jetzt wieder aufschreien, Thomas und AfD, sorry. Meine Sicht der Dinge, ihr könnt ja eine andere haben, wir werden es vielleicht irgendwann erleben.
Was du sagst mit
dem Bundesrat. AfD, nochmal, ganz deutlich. Die AfD-Wähler, viele, ne, super. In der AfD, ab zweite Reihe, super Leute. Aber die Spitze ist wohl kontrolliert.
Wir werden auf den 6. September schauen jetzt. Das ist ja auch nicht mehr weit weg. Ein bisschen weniger als 2 Monate. Das ist dann die Wahl des Landtags in Sachsen-Anhalt, genau. Ulrich Siegmund, der Spitzenkandidat, der jetzt über 20% Vorsprung hat vor der CDU. Und je mehr Merz an die Mikros geht, desto mehr wird dieser Vorsprung. Also der schafft es wirklich, jeden Tag der AfD noch einen Prozentpunkt mehr zu geben. So nach dem Motto, ja, wir werden es zu verhindern wissen, einen AfD-Ministerpräsidenten und so weiter. Und auch die ganze andere Riege in Bonn, die tun ja alles, um Bonn? Das.
Du musst aber das Alter sagen.
Sorry, ja.
Das ist aber 20 Jahre her.
Lapsus lingua, ja.
Ja, genau.
An dieser Stelle merkt man schon sehr schön, wie Robert Stein in der alten BRD träumt, was man natürlich nicht zum Vorwurf machen kann. Und Röper ja auch Alt-BRD geprägt, hat aber nach 30 Jahren Russland eine komplette Neuorientierung erfahren, die, ich habe das hier oft versucht zu erklären, eher DDR-kompatibel ist.
Das Dossier.
Geheimdienstliches und Gefährliches.
Seit letzter Woche der russische Geheimdienst mehrere Terrorzellen ausgehoben. Die Drohnen hatten, mit denen sie russische Militärflugplätze angreifen wollten. Und zwar genau die Geschichte wie vor einem Jahr, diese Operation Spinnennetz, wo mit sie da ne, die, LKWs, ja. die russischen Nuklearbomber angegriffen
mit haben. Mit den LKWs, wo die Drohnen versteckt waren. Genau. Ja.
Das sollte wiederholt werden. Es sind konkret 3 Terrorzellen ausgehoben, also 2 haben sie ausgehoben, die waren irgendwo weiter ferner Osten. 1 war in Rostov. Da hat die Ukraine, das ist ja das, was ich immer wieder sage, die Ukraine hat da versucht, über Telegram oder so irgendwas einen Russen anzuwerben. Also ne, so machen ständig über online solche Versuche. Und da ist also einer gewesen, den sie versucht haben anzuwerben. Und der ist direkt zum Geheimdienstlauf und gesagt, guck mal, was ich für Chats kriege. Hat der Geheimdienst gesagt, super, das spielen wir durch.
Okay.
Und das heißt, er hat so getan, als wenn er sich anwerben lässt, war aber, ne, und so. Und also das heißt, da sollte dann der Rostower Flughafen angegriffen werden. So, also das waren jetzt konkret 3, die aufgeflogen sind, 3 Fälle, die parallel wieder versuchen sollten, Spinnennetz zu wiederholen und die russische Atomflugzeugflotte anzugreifen. Mhm. Was zum einen natürlich immer das, die Gefahr bedeutet, dass Russland nuklear reagiert, weil eine Schwächung der eigenen nuklear Streitkräfte ist für eine Atommacht immer auch ein Grund, atomar zuzuschlagen. Mhm. Weil wenn sie den atomaren Schutz verliert, dann ist er wertlos.
Wir kommen jetzt zum unangenehmen Thema Bussifizierung. In deutschen Medien kaum, laut Rüber eher nicht thematisiert, wobei das nicht ganz richtig ist. Hier macht tatsächlich Springers Welt eine recht gute Arbeit, obwohl sie sonst ja russenfressend sind, hier in der Sache aber grundsätzlichen journalistischen Standards nachkommen.
Meldungen gibt es auch nicht oder ganz, ganz selten nur über diese unzählige Praxis der Zwangsrekrutierungen. Wir erleben das seit 4 Jahren schon. Wir haben da schon so viele Videos gesehen, weil wir halt auch genau hingucken. Aber in den Massenmedien bekommt niemand was davon mit, dass die Leute einfach gesnatcht werden, einkassiert, weg von der Straße entführt werden. Nur das scheint immer mehr zum Leidwesen der Bevölkerung zu sein. Die gehen da massiv dagegen vor. Es gab jetzt schon mehrfach in letzter Zeit Angriffe auf diese Rekrutierungstruppen. Und ich lese bei dir, dass es da einen regelrechten Aufstand gab, der stundenlang gedauert hat und die Polizei dann erst das niederschlagen konnte.
Ja, wobei auch wieder keine Meldung kam.
Ist da jetzt dann schon ein Kipppunkt erreicht in der Bevölkerung, dass wenn die auftauchen, dass dann der Zorn bei den lokalen Menschen, wo das mitkriegen, so groß ist, dass die alle dann dagegen vorgehen? Ja? Also
das kann ich nicht sagen, aber Fakt ist, in Lwów, also Lemberg, wie man es auch immer nennen will, die Stadt, da gab es einen Fall, wo Menschen spontan einen Mann retten wollten, der eben von diesen Menschenjägern eingefangen werden sollte. Und das ist eskaliert zu stundenlangen Unruhen und Zusammenstößen mit der Polizei. Mhm. Gab richtig Theater. In der Ukraine hat es Schlagzeilen gemacht, bei euch wieder nicht. Das würde ja die Legende von der tapfer und motiviert kämpfenden Ukraine etwas stören. Das hat sogar dazu geführt, dass Selenskyj sich genötigt fühlte, zu sagen, ja, also die Methoden dieser Rekrutierungszentren sind jetzt aber nicht so gut. Na gut, es wird nichts ändern, aber gut, also der Punkt ist einfach, der Widerstand wächst. Und jetzt ist was Interessantes passiert, was ich nicht verstehe. Das werden wir nächste Woche wahrscheinlich genauer angucken. Während wir hier am Donnerstag die Sendung aufnehmen, hat die Ukraine eine neue Regierung bekommen. Die Selenskyj hatte die Premierministerin rausgeschmissen. Jetzt wurde ein neuer ernannt heute. Und witzigerweise wurde der Verteidigungsminister rausgeschmissen. Fjodorov, so ein junger Mann eigentlich, der auch im Westen gute Presse hatte. Den hat Selenskyj gefeuert. Interessanterweise gibt es in der Ukraine heute am Donnerstag spontane Demonstrationen zu seiner Unterstützung. Was mich sehr wundert, weil ich meine, der klaut Geld, der ist auch letztendlich verantwortlich irgendwo als Verteidigungsminister für diese Rekrutierungsmaßnahmen, aber er kriegt Unterstützung im Volk.
Ganz wahrhaftig, ganz dahinter bin ich auch noch nicht gestiegen. Gespannt, was Röper herausfindet. Weiteres Thema, die Einberufung des deutschen Botschafters.
Der Hauptgrund für die Einberufung des deutschen Botschafters war aber, Berlins, ich zitiere aus der Originalerklärung, Berlins Beteiligung an den Terrorangriffen des Kiewer Regimes auf zivile Infrastruktur in Russland. Sprich, weiter. Im Botschafter wurde, ich zitiere, deutlich gemacht, dass die zunehmende Unterstützung Deutschlands für das Kiewer Regime inakzeptabel ist, die militärische und militärtechnischen Abkommen, direkte Waffenlieferungen sowie die Organisation von Joint Ventures zur Entwicklung von Kräften und Mitteln für Angriffe auf zivile Ziele in Russland umfasst, darunter Aufklärungskampfdrohnen, Flugabwehrraketen, Raketenabwehr. Also das heißt, die russische Botschaft, das russische Außenministerium hat den deutschen Botschafter einberufen, um ihm durch die Blume zu sagen, ihr seid Kriegspartei. Ihr seid beteiligt, Berlins Beteiligung an den Kiewer Angriffen auf zivile Ziele in Russland. Und dann auch die ganzen Waffenlieferungen, die gemeinsame Entwicklung von Drohnen und so weiter und so fort. Es würde jetzt, wenn der Tagesschau-Zuschauer hören würde, die Russen sagen Kriegsbeteiligung, da würde der Tagesschau-Zuschauer zwar sagen, die Russen spinnen, aber würde zumindest daran nachdenken, scheiße, wenn die uns als Kriegspartei sehen, könnten die ja mal schießen. wird verhindert. Was machen die Medien draus? Ja, das Video. Die Russen haben sich wegen dem Video aufgeregt. Ja, dabei ist das, wenn du jetzt unten in der Artikel, unten siehst du ja die russische Erklärung, 1, 2, 3, 4, 5 Absätze. Der vierte Absatz ist lediglich das Video. Alles andere, die ersten drei sind die russische Kriegsbeteiligung, dann vierter Absatz das Video, fünfter Absatz, wir freuen uns, dass der deutsche Botschafter dieses Arschloch endlich verschwindet. Herr Graf Lambsdorff wird abberufen.
Die deutsche Vertretung in Moskau will sich aber nicht einschüchtern lassen, lese ich da auch noch. Ja.
Genau, auf keinen Fall. Aber das sagen die Deutschen. Ja, die Deutschen sagen, ja, das geht nur um Video, wir lassen uns nicht einschüchtern. Dass die Russen den Deutschen hier offen auf diplomatischen Kanälen, also ganz offiziell, Kriegsbeteiligung vorwerfen und wahrscheinlich auch gesagt haben, da könnte eine Reaktion kommen. Das erfährt das deutsche Publikum nicht.
Warum stellt man dann eigentlich immer solche Leute auf solche Posten?
Frage wen?
Ja, Lambsdorff zum Beispiel.
Ja. Ja, wen denn sonst?
War eine rhetorische Frage, ja.
Warum haben alle, fast alle deutschen Medien als Moskau-Korrespondenten nicht jemanden, der Russisch spricht und so weiter, sondern Leute, die möglichst treu bei Washington dranhängen? Es geht nicht um die Kenntnis des Landes, es geht darum, dass jemand die politische Linie vertritt.
Und eine gemeinsame Sprache würde ja bedeuten, du könntest Verständnis entwickeln für die Menschen.
Man könnte reden.
Ja, man könnte reden, man könnte mitkriegen, was da gedacht und gedenkt, geredet wird. Und auch einen Sinn für die Handlungen der Russen vielleicht. Obwohl, es gibt Leute, die sprechen fließend Russisch, waren 17 Jahre in Russland und haben das auch nicht verstanden. Soll es auch geben.
Ja, die gibt es auch, klar. Aber es ist ja so, dass in Deutschland jeder Gesprächsversuch schon angegriffen wird. Ich habe gerade heute bei der Tagesschau gesehen, gab es eine Meldung, ellenlanger Artikel. Da haben sich irgendwelche Leute, ich glaube ja früher den Petersburger Dialog, ne? Den haben die Deutschen ja beendet. Und jetzt haben die sich aber trotzdem irgendwie, der Matthias Platzek hat sich irgendwo am Flugplatz zum Kaffee trinken mit irgendwem aus Russland getroffen. Riesenartikel der Tagesschau. Wie kann man mit den Russen reden? Wir setzen den Krieg lösen, ohne zu reden. Aber gut, die Europäer wollen ja nicht reden, sie wollen den Krieg ja nicht lösen, sie wollen ja Krieg weiter.
Daran besteht auch mir kein Zweifel und das führt zwingend zu der Frage, wann handelt Russland?
Der Sommer, ne, ich weiß nicht, wir haben es schon mal gehabt, den Titel, so letzter Sommer vor dem Krieg und sowas. Ich will das nicht heraufrufen, aber wer weiß, was ist, ne? Wer weiß, was.
Also ich gebe mal eins mit rein. In Russland sind im September Duma-Wahlen, ich war 20. Dezember, September. Ich glaube nicht, dass Russland vorher allzu viel machen wird. Die russische Regierung will das wohl ruhig über den Tisch kriegen, die Wahlen. Natürlich können wir davon ausgehen, dass die Ukraine enorm provozieren wird. Wir können uns also wahrscheinlich darauf vorbereiten, dass wir im August ganz nochmal richtig fiese Provokationen aus der Ukraine sehen, um in Russland Unruhe zu schaffen vor der Wahl. Aber ich denke, dass die Russen große Entscheidungen oder Aktionen erst nach den Wahlen machen. Also ich denke, aus Russland jetzt was zu erwarten vor der Duma-Wahl, also in den nächsten zwei Monaten, halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube immer mehr, dass es jetzt zunächst mal bis zur Wahl soll, alles ruhig gehalten werden soll.
Und danach ist ja dann schon wieder diese Matsch- und Schlammperiode, Rasputnica oder wie das heißt, ja?
Ja gut, wie gesagt, wir sind ja ist doch egal. Die Zeiten der schnellen Panzervorstöße sind eh vorbei.
Spielt dann aber Drohnen können auch nicht immer fliegen, ne?
Ja gut, Drohnen können, aber denen ist der Matsch egal. Drohnen, okay, Regen und Nebel ist doof. Aber Rasputnica ist nicht ständig Regen und Nebel. Es ist Matsch. Also ich habe es ja erlebt, wenn da die Schwarzerde matschig ist, da können Panzer stecken bleiben, so fies ist der Schlamm. Ja, also es ist ja, die Abrams-Panzer sind so schwer, die haben sich da festgefahren. Warum sind die von der Front wieder weg? Völlig sinnlos.
Ja, ich kenne die Bilder noch. Ja,
ja. Die mussten die Panzer aus dem Dreck ziehen, weil Panzer nicht durch den Dreck kommen. Das ist schon fies. Und ich bin da mit Jeeps durchgefahren. Das ist ein unglaublicher. Also es ist wirklich erstaunlich, was es da an Schlamm gibt. Aber wenn es eben keine schnellen Operationen mehr gibt wegen der Drohnen, ist das auch.
Es wird nicht ungefährlicher. Die Gefahr ist nicht gebannter. Das Dossier.
Hundreds of thank you.
Thomas Röper, Robert Stein, Nuovivo. Hörerin Alisi versicherte mir Kritik ob des inflationären Einsatzes des Tor-Tor-Tor-Jingles. Liebe Alisi, das hing zusammen mit einem Sportereignis, von dem ich ohne Familieneinbindung nichts mitbekommen hätte. Dieses fand nun aber einen Höhepunkt und ich habe gestern nochmal nachgefragt, wird in dieser Woche nicht fortgesetzt. Dafür eine traurige Nachricht. Englands Topfußballer Kevin Keegan aus den 70er Jahren ist im Alter von 75 Jahren an Krebs gestorben. Mighty Mouse war sein Spitzname. Der wirkte auch in Deutschland beim Hamburger HSV. Und so berichtet der NDR, als jemand, der immer ein großes Herz für Großbritannien hatte, der über sich aus den 90er Jahren sagen kannte, I woke up with Bruno Brooks on BBC Radio 1 every day. Und der auch viele Jahre auf Radio Caroline moderierte.
You're tuned to Radio Caroline on 199, your all day music
station. Kevin Keegan war nicht nur Ballspieler, sondern auch Schlagersänger. Seine beiden Hits verfasste er mit Chris Norman von Smokey.
Good morning.
Over Heels in Love. Und diese Single war in Deutschland sogar noch erfolgreicher als in England 1979.
In der Mokka mich Eisbada ist das geschehen.
Aber wie bei allem finde ich es wichtig, dass man neu eingeführte Dinge beibehält. Darum bedanke ich mich bei Anne-Kathrin Mücke für diese kleine Trinkpause.
Berlin, Berlin, was ist mit dir und mir geschehen? Ich hab dir tief ins Herz gesehen, Berlin.
Aus der deutschen Haupt- und Hubstadt die erste Geschichte für heute. Ein Berliner Café verweigert einem AfD-Anhänger ein Heißgetränk. Eifrig berichtet sie in sozialen Medien, kündigt an, Nazis auch künftig nicht zu bedienen. Der Mann habe einen Latte Macchiato bestellt. Sie positioniert sich unter der Überschrift No Latte für AfD. Man könnte auch anders überschreiben, man bekam keine Latte wegen Gastronomen. Lernen mit Schlager. Vor 20 Jahren ein Hit auf Radio Marabu aus New York.
New York.
Eine Band, die sich den Namen Morning Wood gab. Und für alle, die nicht vollkommen der Sprache des Hegemonen unterworfen sind, übersetze ich. Das heißt so viel wie Morgenlatte.
Das Inferno in Norwegen der vergangenen Tage hat eine historische Dimension. Denn laut der Zivilschutzbehörde handelt es sich bei der Brandkatastrophe in Drammen in der Nähe von Oslo, die am Freitag begann, um die schlimmste der Neuzeit.
Schlimm, schlimm, es berichteten die aufgeregten Kollegen von Springers Welt, aber ich wäre mit Superlativen vorsichtig. Bewegen wir uns womöglich wohl auf den großen, ganz großen Krieg zu. Der ehemalige US-Antiterrorchef Joe Kent hat Washington aufgefordert, seine Truppen abzuziehen und die Militärbasen im Nahen Osten aufzugeben. Der Iran hat seine regionale Position gestärkt. Das hetzt unerträglich auch der ORF. Krieg als Stütze des Regimes. Zumindest in der Überschrift stellt er sich hier voll auf die Seite des Krieges. Zitiert wird Iran-Experte Walter Posch. Washington Post schreibt, die USA planen eine massive Ausweitung des Krieges. Aber es wird auch ein Risiko genannt. Ressourcen, Munitionsvorräte schwinden. New York Times berichtet, US-Streitkräfte wurden mehrfach getroffen, Dutzende Soldaten verletzt, Black Hawk-Hubschrauber beschädigt. Igor Pereveresev schreibt in der Zeitung wird's glatt. Warum können die USA nicht einfach die Straße von Hormuz besetzen, das Thema ad acta legen?
Die Straße von Hormuz ist wieder geöffnet.
Dein grenzenloser Optimismus erfüllte sich nicht, liebe Svetlana. Perversev kommt zum Ergebnis. Die Antwort besteht aus zwei Teilen. Sie können es nicht. Zweitens, sie wollen es nicht. Er formuliert eine gewollte globale Wirtschaftskrise. Die jemenitischen Husi-Rebellen haben eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien verhängt. Libanons Präsident reist nach Washington. Er hofft auf stabile Waffenruhe. Sein Volk so Tagesschau nicht. Weitere Angriffe auf den Iran gab es. Und wieder möchte ich auf IRNA schauen, die iranische Nachrichtenagentur. Der Sprecher des Außenministeriums erklärt, die Zerstörung von Brücken und Kraftwerken durch die USA erinnert an Aktionen des IS. Präsident Pezeshkian, wir stehen bis zum letzten Atemzug für die Verteidigung des Landes und der Interessen des Volkes ein. Irans Innenminister reist nach Pakistan. Irans Armeesprecher erklärt, durch die Straße von Hormuz darf keine Ausrüstung gelangen, die gegen das iranische Volk eingesetzt wird. Und beim achten virtuellen Treffen der BRICS-Generalstaatsanwälte erklärte der des Iran, die Verbrechen des zionistischen Regimes sind zu verurteilen. Ganz am Ende, so erkläre ich, am Dienstag, den 21. Juli 2026, werden all diese Kriege zu den eigentlichen Verursachern zurückkehren müssen, auf deren Gebiet. Huch, das sind ja wir, die kleine Audiodatei.
Und nun die weitere Nachricht.
Das wird leider vorher, machen wir beide aber eine kleine Trinkpause. Benzin wieder teurer als vor dem Tankrabatt. Meine Kommentierung kennen Sie. für nicht zu blöd Berlin, eklar beim Stauffenberg gedenken. Ein Großneffe des Dietrich Bonhoeffer zerstört einen AfD-Kranz. Was für ein Depp, Bonhoeffer und Stauffenberg waren ja Nazis, die halt bloß Frieden schließen wollten und mit den anderen gegen Russland weitermachen wollten. Naja, dit ist Berlin. Ob Machtkampf NRW-Vorstand setzt die AfD-Bundesspitze einen Untersuchungsausschuss ein. Ungarn, Schachgroßmeisterin Polgar will nicht Präsidentin werden. Italien, Bologna. Nach tödlichem Polizeieinsatz gibt es Proteste. Auch Proteste in Indien, die Cockroach-Bewegung. Und in den USA wurde der Drogenboss El Mayo zu lebenslanger Haft verurteilt. Na, hoffentlich kommt er nicht mit La Ketchup in eine Zelle. Was mag ich so an den Briten? Den britischen Humor. Der neue Premier Andy Burnham, der siebte in 10 Jahren, will den Briten wieder Hoffnung geben. Humorfachleute beklagen ja oft den Deutschen. Zum Glück gibt es die Tagesschau. An diesem 21. Juli 2026 eröffnet sie mit, wie viel Hilfe es jetzt für den Heizungstausch gibt. Alexander Lukaschenko fordert eine Stärkung der praktischen Zusammenarbeit mit den arabischen Ländern. Ein Memorandum of Understanding zwischen Nationalversammlung von Weißrussland und dem arabischen Parlament wurde unterzeichnet. Moskaus Auslandsnachrichtendienst glaubt, Deutschland würde an einem geheimen Atomwaffenprogramm arbeiten, formuliert Unruhe auch bei NATO-Partnern. Ob aktueller Forschungsprogramme. Die Ablösung des ukrainischen Armeechefs Sirski verzögert sich, TASS berichtet. Wenn schon nicht deutsche Medien, dann das russische Verteidigungsministerium. Es gibt bekannt, vor allem Produktions- und Montagehallen für Raketen und Drohnen wurden in Kiew getroffen. Zitieren lässt sich die Novaya Pochta, auch das Nachrichtenportal Strana. Zelensky bezeichnet den Angriff als einen der schwersten. Russland setzt auf vollständigen Sieg. Und beweist, dass im angeblich zivilen Gebäude in der Oblast Sumy, welches durch einen russischen Angriff zerstört wurde, anhand von Fotos, dass Kisten mit Kampfdrohnen dort gelagert wurden. Auf Bildern sieht man Kisten der ukrainischen Firma Vyri. Diese Firma, das wird durch Bilder belegt, stellt FPV-Kampfdrohnen her. Hundertprozentig wissen kann man nie, aber ich halte Bilder und Beweisführung hier für schlüssig. Vor allem im Verhältnis zu unseren Erzählungen. Die Russen würden gezielt Ziviles angreifen. Damit würden sie kaum an der Front vorankommen.
Wir sollen ja jetzt mehrere Tage 40 Grad bekommen.
Erstmal nicht. Sonne, Wolken, Schauer, kühl geht's weiter. Zum Wochenende etwas wärmer, nächste Woche wieder kühler. Durchwachsen geht es weiter.
Das vorletzte Wort.
Cool, mein Lieber. Tock, tock und dann wusch.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.